الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 18. Juli 2024, gleich dem 28. Tir 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Trauermonat Muharram mit dem Titel Ya Hussein. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wie versprochen, werden wir uns noch einmal mit dem Dichter Anvari beschäftigen, insbesondere mit seinem Werk und seiner teilweise paradoxen Einstellung. Anvari, auch Anvari Abivardi oder Anvari Khabarani genannt, wobei Abivardi und Khabarani auf seine iranische Herkunft hinweisen, hat im 6. Jahrhundert nach der Hijra und dem Mondkalender bzw. im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt. Er erwarb in seiner Jugend gediegenes Wissen in Literatur, Philosophie, Mathematik, Musik und Astronomie und verdiente sich den Titel eines Hakim, eines Weisen. Wegen seiner dichterischen Begabung fand er Einlass am Hofe des Sultan Sanjar, dem er 30 Jahre lang als Sterndeuter und Lobdichter diente, bis er sich aus dem Leben zu Hofe zurückzog. Anvari gilt als einer der großen iranischen Dichter und wurde schon zu Lebzeiten gerühmt. In seiner Epoche war die Lobdichtung gang und gäbe. Dichter konnten mit ihren Kassiden ihr Leben bestreiten und den Mächtigen ihrer Epoche näher kommen. Der Gedichtband von Anvari umfasst 14.700 Doppelverse, Beit. Es sind Kassiden, Oden, Rataat, Kurzgedichte, Gazelen und Rubaiyat, Vierzeiler. Zu dem Divan von Anvari äußert sich der iranische Literaturforscher Dr. Shafi Kadikani wie folgt. Ein Blick in seine Gedichtsammlung verrät innere Widersprüche des Dichters. In dieser Gedichtsammlung spricht er sowohl von der Frömmigkeit und Enthaltsamkeit, als auch von der Begierde und der Anhäufung von Reichtum. Manchmal ist die Rede vom Einsatz der Vernunft und manchmal von der Abkehr von ihr. Das eine Mal beobachten wir die Liebe zur Dichtung bei ihm und das andere Mal, dass sie ihm verhasst ist. Anvari hat gelungen, verschiedene Dinge in poetische Form gebracht. Von der Huldigung und dem Spottgedicht bis zur Mahnung und dem Gleichnis und der Kritik an der Gesellschaft. Dr. Jafar Mahjub ist der Überzeugung, dass es Anvari for Sadi, dem großen Gazelendichter der persischen Sprache, gelang, die Gazelen ihrem Gipfelpunkt und ihrer Schönheit nahezubringen. Er sagt, Anvari ist der erste Dichter, in dessen Gedichtband die Gazelendichtung aufblüht. Im Arabischen bezeichnet Ghazal ein Liebesgedicht, aber in der persischen Lyrik bezieht sich das Wort Ghazale auf eine bestimmte Gedichtsform, in der laufend dasselbe Wort am Ende eines Verses steht und so in den Mittelpunkt rückt. Dabei können die vorletzten Wörter der Verse miteinander einen Reim bilden. In einem solchen Gedicht geht es auch oft um Liebe, aber nicht unbedingt. Auch deutsche Dichter haben sich an dieser Gedichtsform versucht. Zum Beispiel lauten die ersten vier Zeilen eines Dichters von Friedrich Rückert in freier Nachdichtung der Gazelen des iranischen Mystikers Schams von Tabriz. Ich sah empor und sah in allen Räumen eines, hinab ins Meer und sah in allen Wellenschäumen eines. Ich sah ins Herz, es war ein Meer, ein Raum der Welten, voll tausend Träumen. Ich sah in allen Träumen eines. Musik Anvari liebte einerseits die Dichtung, er war andererseits aber auch der Hikmat, Weisheit, zugetan und betrachtete sie als besser als das dichterische Schaffen. Er dachte sogar, dass ihm eigentlich das Dichten nicht geziemt. Der Dozent für Sprache, Literatur und das Neupersische, Dr. Asral Dodbe, ein zeitgenössischer Forscher, sagt über ihn: Obwohl Anvari wie Platon ein Dichter ist, verband er platonisch die Dichter aus seiner Utopia. Anvari unterstreicht seine Liebe zur Weisheit und Philosophie. In seiner Dichtung fragt er daher nach den Ursprüngen der Poesie. Er führt sie auf den Drang zur Schaffung von Kunst zurück und schreibt die dichterische Huldigung, das Spottgedicht und die Graseelendichtung der Reihe nach als natürliches Ergebnis von Begierde, Wut und Verlangen zu. Ohne davon zu reden, was eigentlich ein wahres Gedicht ist, zählt er die Merkmale einer unechten Dichtung auf. Darunter fällt bei ihm auch die dichterische Lobrede. Anvari bewertet die Dichtung nach ihrem Inhalt. Er sagt: Ein wahrer Dichter darf nicht den Inhalt seiner Dichtung bei anderen Dichtern übernehmen. Das Gedicht eines Dichters sollte nach Anvaris Meinung das Resultat eines eigenständigen Denkprozesses sein. Muhammad Jafar Mahjoub ist der Ansicht, dass Anvari durch Vollendung des dichterischen Stils des iranstämmigen Abu al-Farajuni, der um Ende des 11. Jahrhunderts verstarb, den Weg für den sogenannten irakischen Stils im Iran ebnete, welcher viele Neuerungen mit sich brachte. Anvaris literarischer Stil lässt sich nach drei Gesichtspunkten untersuchen: Sprache, Fantasie und Thematik. Ganz typisch für Anvari ist, dass er die Umgangssprache mit der dichterischen verknüpft, insbesondere in seinen Gazelen. Der 1970 verstorbene zeitgenössische Literaturforscher Furuzan Far ist der Meinung, dass der Stil von Anvari nach einem 100-jährigen Weiterentwicklungsprozess sich auf beste Weise in der Sprache des weltbekannten Dichters Sadi Shirazi manifestiert hat. Und Dr. Shafi'i Kadekani hat die Syntax in der Dichtung von Anvari, also Satzaufbau und Satzstruktur, als eine der natürlichsten der neupersischen Sprache bezeichnet, die frei von Überflüssigem ist. Dies gilt sowohl für seine Gassiden in der zeremoniellen Sprache als auch für seine Gedichte in der vertrauten Umgangssprache wie den Rataat, Kurzgedichten und Gazelen. Charakteristisch für den Stil von Anvari ist auch die Schaffung von neuen Metaphern und Vergleichen, mit Hilfe derer er schöne und gute Inhalte verbildlicht. Seine Verbildlichungen sind kompakt, das heißt, er kombiniert mehrere Bilder und dies verleiht seinen Gedichten ihren besonderen Reiz. Er stellt eine Neuerung im Vergleich zu der damals üblichen Poesie dar. Bei seinen neuen Sinnbildern hat er seine Kenntnisse in den damals üblichen Wissenschaften genutzt. Um seine Gedichte zu verstehen, war es nötig, Kenntnisse in diesen Wissenschaften zu besitzen. Anspielungen und Parabeln sind ebenfalls kennzeichnend für den dichterischen Stil von Anvari. Sie gelangten an solch eine Bedeutung, dass viele seiner Worte zu einem Schlagwort und einer Redewendung wurden, und das lag offensichtlich an der natürlichen Struktur seiner Sprache. Dr. Cyrus Chamisson, geboren 1948, ist Universitätslehrer für die Farsi-Literatur und Literaturforscher.
Er sagt, es sei ganz typisch für den Stil Anwaris, dass er aus den Koranversen und Überlieferungen und bekannten Geschichten oder dem gewöhnlichen Alltag neue Themen ableitet und frische Inhalte schafft. Frühere Literaturkritiker haben Anwari sogar neben Ferdowsi und Nizami gestellt und ihn als einen der drei Propheten der Farsi-Dichtung betrachtet. Darum hat jeder Biograf ihn auf seine Weise gelobt und eine der Eigenschaften seiner Dichtkunst besonders hervorgehoben. Anwari hat sich sogar selber gelobt und mit anderen Dichtern wie Sanoi und seinem Zeitgenossen Adib Saber verglichen. Gemäß der modernen Literaturkritik und nachdem andere Maßstäbe angelegt wurden, wurde die Meinung, dass er einer von drei oder fünf Größen der Farsi-Literatur darstellt, verworfen. Dennoch sind sich auch die neuen Literaturkritiker darüber einig, dass die Sprache des Dichters Anwari klar, schlicht und ungekünstelt ist. Dr. Shafi Kadikani bestätigt, dass sich auch in den Lobgedichten Anwaris kaum ein überflüssiges Wort befindet und er in solchen Kassiden eine Redekunst einführt, die neuen Regeln gehorcht. Die Mehrzahl der zeitgenössischen Kritiker sehen in Anwari einen der besten Literaturen seiner Zeit und betrachten ihn als feste Säule der neupersischen Dichtung. Sie haben seine Begabung für Schaffung neuer Inhalte und Sinngebung hervorgehoben und bezeichnen ihn auch als einen Meister der Satire. Anwari ist ein geschickter Bildner, der auf der Leinwand seines Gedichtbandes, Divan, alle hässlichen und verborgenen Gesichter seiner Zeit darstellt. Anwari scheut sich nicht, in seinem Divan über die Theosophen und die Richter, die Emire und die Herrscher und die verschiedenen Gesellschaftsschichten der Turkmenen und der Ghaznaviden herzuziehen, und er hat sie, wie er selbst sagt, mit dem Dolch des Spottes verletzt. Mit seiner scharfen Zunge hat er viele Probleme seiner Gesellschaft angesprochen. In dieser Kategorie seiner Gedichte ist der Ruf der Schwachen herauszuspüren, die unter dem Druck der Korruption und dem Übel der Befehlshaber und der Diktatur der Herrscher zu ersticken drohten. Gegen Ende seines Lebens ließ Anwari, wie aus Biografien hervorgeht, von seinen lyrischen Huldigungen ab und bereute seine Lobdichtung. Er drückte es in Reimen aus. Dei maro osheraki goft ghazal migui, goftam azmatho hajadast biafshandam ham, goft schon, goftamash an halate gumrahi raft, halate rafte, Deger baz nayayat ze Adam. Ein kleiner Verliebter fragte mich gestern, reimst du Gazelen? Ich sagte, ich ließ ab von Huldigung und Lobgedicht. Er fragte mich, warum? Es geriet in die Irre, sagte ich, und was einmal sich verirrt, kehrt nie mehr zurück aus dem Nichts.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Der Heilige Koran tadelt in einem Teil seiner Verse die Völker, die auf verschiedene Weise Gott gegenüber undankbar waren. Er berichtet über einige dieser Völker und über ihren Ungehorsam. Damit übermittelt er den zukünftigen Generationen eine wichtige Lehre. Für unseren dieswöchigen Beitrag haben wir eine solche Geschichte ausgesucht. Sie handelt von den Ungehorsam einiger aus dem Volke Bani Israel. Die wärmenden Sonnenstrahlen zogen sich langsam zurück. Die Sonne schien am Horizont langsam in das Meer einzutauchen und der hereinziehenden Dunkelheit Platz zu machen. Die Wellen tanzten heran, unterschlugen sich und liefen am Strand aus. Sie schienen über die großen Geheimnisse der Natur zu plaudern. Doch keiner achtete darauf, wenigstens nicht die Leute, die da etwas entfernt vom Strand miteinander stritten. Plötzlich stand einer von ihnen auf und sagte aufgeregt: »Nein, das dürfen wir nicht tun. Das verstößt gegen Gottes Anweisung.« Aber ein anderer packte ihn am Handgelenk und deutete an, er soll sich wieder setzen. Dann meinte er heftig: »Warum denn nicht? Wenn wir das tun, werden wir keine Probleme mehr in den Fischfang haben.« »Finde ich auch«, stimmte ein anderer ihm zu. »Du hast doch auch oft gesehen, dass es am Sabbat immer so viele Fische gibt und sie ganz nahe ans Ufer kommen. Aber an den anderen Tagen gehen uns nur wenige ins Netz.« Aber der Erste erwiderte ihm: »Gott hat uns geboten, dass wir am Samstag, dem Sabbat, nicht auf Fischfang gehen. Wenn wir nun die Geduld aufgeben, dann haben wir gegen Gottes Gebot verstoßen.« Der eine, der die neue Idee hatte, sagte laut: »Wir gehen ja auch nicht am Sabbat auf Fischfang. Wir legen nur ein paar Nebenkanäle an, damit die Fische samstags munter hineinschwimmen. Wenn sie dann zurück ins Meer wollen, schließen wir diese Kanäle, damit sie nicht mehr zurückkommen. Am Sonntag werden wir dann in den Kanälen auf Fischfang gehen.« Wieder erhob der Erste Einspruch: »Das ist eine List. Die Fische werden am Sabbat zu vielen kommen, weil Gott es so gewollt hat und weil Gott unseren Glauben auf die Probe stellt. Gott hat früher schon ungehorsame Leute vernichtet oder sie bestraft. Vor vielen Jahren hat Moses, Sohn des Imam, die Söhne Israels gelehrt, dass sie einen Tag in der Woche der Anbetung Gottes widmen und an diesem Tag nicht an weltliche Dinge und Geschäfte denken sollen. Die Bani Israel selber wollten, dass es der Samstag ist, der Sabbat. Und seit jener Zeit haben wir diesen Tag geachtet und keiner hat an diesem Tag dem Weltlichen gefrönt, auch nicht dem Fischfang. Nun wollen wir wegen etwas mehr Fischen und wegen weltlichem Profit diesen Tag entweihen. Nein, ich bin nicht mit euch einverstanden. Ich gehe. Aber bevor ich gehe, sage ich euch: Lasst von diesen Ungehorsam ab.« Doch die anderen achteten nicht auf seinen guten Ratschlag. Sie sagten nur: »Es ist schon lange her, dass Moses gelebt hat. Heute ist David Prophet. Außerdem werden wir doch weiter den Sabbat der Gottesanbetung widmen und nicht auf Fischfang gehen, oder?«
Einer der Großen des Volkes war mit seinen Leuten ans Meeresufer gekommen und hatte sich am Strand niedergelassen. Er schaute auf das Meer hinaus und sah, dass die Leute wieder gegen das Sabbatgebot Gottes verstießen und diese Verstoße auf die leichte Schulter nehmen. Das betrübte ihn. Er beriet mit seinen Begleitern, was zu tun sei. Er hatte schon öfters diese Leute aus seinem Volk gemahnt, vor ihrer List abzulassen. Auch diesmal ging er wieder zu ihm und mahnte: Satan hat schnell Erfolg bei der Täuschung der Menschen. Ich fordere euch noch einmal auf, von dieser List abzulassen. Einige, die seine Mahnung gehört hatten, sagten: Warum wollt ihr diese Leute noch mahnen, die Gott vernichten oder denen er eine harte Strafe schicken wird? Es ist besser, wenn ihr schweigt und wir euch um eigene Angelegenheiten kümmert. Aber der Mann sagte: Wenn wir mahnen, geschieht es in der Hoffnung, dass Gott sie vielleicht doch noch zu sich kommen und zu Gottesfürchtigen werden lässt. Wie diese wahre Geschichte ausgeht, ist in der Sure 7 in den Versen 165 und 166 nachzulesen. Dort heißt es: Und als sie vergessen hatten, womit sie gemahnt worden waren, erretteten wir diejenigen, die verbaten, was böse ist, und ließen über diejenigen, die frevelten, eine schlimme Strafe kommen, dafür, dass sie gesündigt hatten. Und als sie sich über das, was ihnen verboten worden war, hinwegsetzten, sagten wir zu ihnen: Werdet zu verabscheuten Affen. Die Gläubigen unter diesen Küstenbewohnern waren Gott unendlich dankbar, dass er sich ihrer erbarmt hatte. Sie waren erfreut, dass sie nicht aufgegeben hatten, die Abgeirrten wieder auf den rechten Weg zurückzurufen. Denn auch die, welche geschwiegen hatten und gleichgültig geblieben waren, waren wie die Sünder behandelt und bestraft worden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Muhtabad mit dem Titel Abre Bahar, das heißt Frühlingswolke.
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دلی شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شال فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد خوشای دل بال و پر زدنت شعله بر شدنت در شبانگاهی به بزم غم دیدگان تری چار پر شرمی شعله آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم نیم رسی پس که چار ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شعله فشان تا به بام جهان باز
گشای دل بال و پر زدنت شده بر شدنت در شبان دایی به بزم غم دیدگان تری چار پرشری شده آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Trauermonat Muharram mit dem Titel Ya Hussein. Weiterhin guten Empfang.
Muharram ist der erste Monat im Mondkalender. Jedes Jahr lebt in diesem Monat intensiv die Erinnerung an den Aufstand von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auf. Ungefähr zwei Jahrhunderte vor dem Islam trafen die Stammesoberhäupter in Mekka zusammen, um sich auf eine Benennung der Monate zu einigen. Ihr Treffpunkt war das Haus des Kilab ibn Murrah, einem Vorfahren des Propheten. Es war ein Monat, in dem die Araber Krieg als verboten betrachteten. Sie nannten daher diesen Monat Muharram und einigten sich darauf, dass am 1. dieses Monats der Jahresbeginn im Mondkalender sein soll. Als später der Prophet, Friede sei mit ihm, im 13. Jahr nach seiner Aussendung von Mekka nach Medina auswanderte, war gerade der Monat Rabiul Awwal. Und ab da wurde der erste Rabiul Awwal als Beginn der islamischen Geschichte, Kalenderbeginn der Muslime, betrachtet. Wegen Verbreitung des Islams auf die Gebiete des Persischen und Römischen Reiches und aufgrund der Verträge in Sachen Frieden, Steuerabgaben und ähnlichem, wurde eine genaue Festlegung des Datums notwendig. Zu diesem Zweck berief der zweite Kalif eine Beratungssitzung ein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, schlug vor, dass der islamische Kalender mit dem Jahr beginnen soll, in dem der Prophet aus Mekka ausgewandert ist, also 622 nach christlichem Kalender, während der Monat Muharram zum ersten Monat im Mondkalender festgelegt wurde. Der erste Muharram ist also im Mondkalender Neujahrsbeginn. Er fällt dieses Jahr auf den 10. August. Bei Beginn des Monats Muharram wird jedes Mal die Erinnerung an Ashura und das Aufbegehren Imam Husseins, Friede sei mit ihm, wieder lebendig. Das Blut Imam Husseins, welches 61 Jahre nach der Hijra in einem Monat, in dem Krieg verboten war, vergossen wurde, ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch frisch. Es durchströmt die Adern von Millionen von Menschen, die die Freiheit und Gerechtigkeit lieben. Für sie ist Hussein der Sohn Alis, ein Mensch, der sich gegen das Unrecht gewehrt hat und Vorbild. Die Erinnerung an den mutigen, opferbereiten Kampf Imam Husseins und seiner Gefährten schürt ihren Eifer und stärkt ihre Motivation. Wenn die Zeit sich jährt, in der Imam Hussein, der edle Enkelsohn des Propheten Gottes, in Kerbala zum Märtyrer wurde, herrscht plötzlich eine andere Atmosphäre im Iran und anderen islamischen Ländern. Überall wird daran erinnert, dass wieder Muharram ist. Spruchbänder und Fahnen und Banner mit dem Namen der Familie des Propheten hängen an den Häuserwänden. Die Menschen kleiden sich in Schwarz zum Zeichen dafür, dass der Trauermonat Muharram begonnen hat. Salam Muharram. Das Heldenepos, welches der Enkelsohn des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, Imam Hussein 61 Jahre nach der Hijra schuf, steht jenseits von Ort und Zeit. Dieses Epos haucht allen den Geist der wahren Menschlichkeit ein. Die Zeit, in der sich der Märtyrertod Imam Husseins jährt, erinnert an seinen unvergänglichen Kampf in Kerbala. Es war ein ungleicher Kampf gegen Yazid, den unwürdigen Herrscher seiner Zeit. Der Widerstand Husseins gegenüber diesem ungerechten Herrscher ist zur ewigen Lehre geworden. Der Imam sah das Unrecht und das Unheil in der damaligen muslimischen Gesellschaft und daher betrachtete er es als seine Pflicht, die Angelegenheiten der Muslime wieder ins Lot zu bringen. Er erklärte von Anfang an offen, dass er gekommen ist, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen. Denn er war Zeuge, dass die Vorgehensweise des Propheten, die Sunna, in Vergessenheit geraten war. Das Wichtigste war für diesen Edlen, dass er seine Pflichten gegenüber Gott erfüllt. Die Ashura-Bewegung hat in Wahrheit viele Seiten. Aus welchem Sichtwinkel man diese Bewegung auch immer betrachtet, sie gibt immer Edles zu erkennen. Wir begegnen der Fruchtlosigkeit Imam Husseins gegenüber dem ungerechten Herrscher und ebenso seinem opferbereiten Einsatz und seiner Selbstlosigkeit auf höchster Ebene. Eine andere Seite dieser Bewegung ist die Erhabenheit Imam Husseins. Denn obwohl er getötet wurde, ragt er stark und einflussreich hervor und hat sich mit seiner Größe verewigt. Wahre Größe gehört nur Gott, dem Propheten und den Gläubigen. Ein weiterer Aspekt der Ashura-Bewegung ist die Bemühung um eine Besserung und Heilung der Gesellschaft. Mit anderen Worten, Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein großer Reformer gewesen, der bis zum Schluss an seinem heiligen Ziel festhielt. Bei seiner großartigen Bewegung spielen das Shahadat, der Märtyrertod auf dem Wege Gottes, und Mujahidat, der unermüdliche Kampf gegen den Abgott seiner Zeit, eine herausragende Rolle. Der größte Aspekt dieser Bewegung, welcher die anderen Aspekte beeinflusst, ist jedoch der Glaube an Gott und an den jüngsten Tag. Dieser Glaube hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zu einem mutigen, unermüdlichen, einflussreichen, reformistischen Menschen und einem unvergesslichen Märtyrer werden lassen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit dem Aufstand in Karbala die Menschen auf der Welt an ihre Würde und ihr Selbstwertschätzung erinnert. Mit seinem bekannten Ausspruch »Heihat min nazillah«, niemals Schmach, niemals Unterdrückung, erklärte er, dass er sich niemals unterdrücken lassen wird. Yazid verlangte von ihm den Treueeid, aber Imam Hussein fügte sich nicht und damit zeigte er, dass der Mensch seine Würde nicht aufgeben darf. Selbst wenn man ihm die ganze Welt versprochen hätte, damit er seinen Glauben, seine Selbstwertschätzung und seine Freiheit aufgibt, wäre Imam Hussein niemals zu dieser Schmach bereit gewesen. Wir begegnen bei seinem Widerstandskampf den edelsten moralischen Verhaltensweisen. Die Geschichte berichtet von folgendem Ereignis. Der Imam und seine Helfer war von Mekka in Richtung Kufa aufgebrochen, als 1000 berittene Soldaten unter Anführung des Hur ibn Yazid Riyahi ihm den Weg verstellten. Es war mitten in der Wüste. Als Imam Hussein, Friede sei mit ihm, sah, dass die feindlichen Soldaten durstig waren, tat er etwas Einmaliges. Er sagte zu seinen Leuten, »Gebt ihnen zu trinken.« Imam Husseins Helfer stillten den Durst der Feinde und tränkten auch ihre Pferde. Imam Hussein hätte das Heer der Feinde dursten lassen können, aber er war ein gütiger Mensch und seine Barmherzigkeit ließ nicht zu, jemandem unbarmherzig zu behandeln, selbst wenn er der Feind ist. Hussein und seine Helfer waren dank der Lehre des Islams nicht so wie viele andere, die bei Begegnung mit einem Feind hasserfüllt moralische Verpflichtungen mit den Füßen treten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Geschichte. Er lädt mit seiner Charaktergröße die Menschen zur Vervollkommnung ein. Anstatt sich seiner guten Eigenschaften zu rühmen, ruft er in den anderen die Neigung zu diesen Eigenschaften hervor. Imam Hussein ist wie ein Wahrzeichen für die Barmherzigkeit Gottes. Er liebte die Menschen und hatte sich zu ihrer Rettung erhoben. Der iranische Gelehrte und Märtyrer Murtaza Mutahhari schreibt, das Leid und Unglück der Feinde des Propheten empfand dieser als schmerzlich. Allerdings begriffen die Feinde dies nicht. Auch für Imam Hussein war die Misere der Feinde schwer zu ertragen. Er wollte nicht, dass sie in dieser Miserie verblieben. Er verhielt sich während seiner Kampfbewegung voller Liebe und Freundschaft und hat zu verschiedenen Gelegenheiten den Gegnern gut zugesprochen, damit er vielleicht einen aus dieser Schar von Unglückseligen auf den rechten Weg bringt. Die Geschichte zeigt, dass einige, dem Prophet und Machtsüchtigen folgend, die Unwahrheit und das Falsche verteidigen, während andere, die Erkenntnis und Wissen besitzen, Recht und Wahrheit unterstützen. Diese beiden Gruppen haben im Laufe der Geschichte überall offen oder im Verborgenen gegeneinander gekämpft. Die unrechtmäßigen Mächte konnten mit ihrer Arroganz und Gewalt immer eine Zeit lang herrschen, aber ihnen ist es nie gelungen, die Wahrheit zu vernichten. Denn es sind Wahrheit und Recht, die in der Daseinsordnung gelten. Wahrheit und Lüge sind wie Schatten und Licht. Das Licht ist wahr und beständig und es ist auch ohne den Schatten da, selbst wenn es eine Zeit lang nicht zu sehen ist. Die ungleiche Schlacht zwischen den Herrscharen des Yazid und der kleinen Schar von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein anschauliches Beispiel von dem Kampf des Wahren gegen das Unwahre. welcher die Geschichte hindurch in verschiedenen Formen anhielt. Jedes Jahr wird mit Beginn des Monats Muharram die Erinnerung an den ungleichen Kampf wieder aufgefrischt, damit es ein Weglicht für die sei, die nach Recht und Wahrheit streben. Salam dir, Hussein. Salam dir, Monat Muharram, der alle auf der Welt in allen Zeitaltern zur Wahrheit und zum Recht herbeiruft.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ribbim